Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Von mir einen herzlichen guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst, zum zweiten Teil unserer Sommerpredigtreihe Alle Wetter über biblische Wetterphänomene. Eigentlich ist diese Predigt heute total unpassend, denn nach so einem heißen Wochenende, was wir hinter uns haben, geht es heute um Regen. Wobei das vielleicht dann ja auch beim einen oder anderen mittlerweile so eine stille Sehnsucht ausdrückt, der kühlende Regen. Ja, ihr kennt das sicherlich aus dem Deutschen, da gibt es so diesen Ausdruck, es regnet Bindfäden. Im Englischen, da ist das so ein bisschen bildlicher, da heißt es, it rains cats and dogs, also es regnet Katzen und Hunde. Ja, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, dann gibt das schon ein ziemlich komisches Bild ab. Und in dem Bibeltext, mit dem wir uns heute beschäftigen, da ist auch ein sehr komisches Bild, da geht es nämlich um Brot, was vom Himmel regnet. Auch das ist ja eher ungewöhnlich. Gott lässt Brot vom Himmel regnen, damit sein Volk auf der langen Wanderung durch die Wüste nicht verhungert. Ja, Gott hat sein Volk Israel gerade aus der Sklaverei befreit und möchte sie in das Land schicken, in das Land Kanaan, was er ihnen schenken möchte. Aber zwischen dem Volk und dem Land liegt jetzt eine große Wüste. Und diese große Wüste macht dem Volk unglaubliche Angst, weil sie fürchten, dass sie dort verhungern werden. Und deswegen fangen sie an, gegen Mose und Aaron, ihre Anführer, und auch gegen Gott zu meckern. Und Gott reagiert sehr nachsichtig auf diese Anklage des Volkes und er verspricht sie mit Fleisch und mit Brot, was er eben vom Himmel regnen lassen möchte, zu versorgen. Und tatsächlich, am nächsten Morgen, nachdem der Tau verdunstet ist, findet das Volk rund um ihr Lager herum Brotkrümel auf dem Boden liegen. Und diese müssen dann eingesammelt werden und davon können sie leben. Wir finden diesen Bericht im zweiten Buch Mose im Kapitel 16 und ich möchte daraus einmal die Verse 13 bis 21 vorlesen. Und es geschah am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen war eine Schicht von Tau rings um das Lager. Und als die Tauschicht aufgestiegen war, siehe, da lag auf der Fläche der Wüste etwas Feines, Körniges, fein wie der Reif auf der Erde. Das sahen die Söhne Israel, und sie sagten einer zum anderen, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sagte zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Dies ist das Wort, das der Herr geboten hat. Sammelt davon jeder nach dem Maß seines Essens. Ein Gomer je Kopf sollt ihr nehmen nach der Zahl eurer Seelen, jeder für die, die in seinem Zelt sind. Und die Söhne Israel machten es so und sammelten der eine viel, der andere wenig. Als sie aber mit dem Gomer maßen, da hatte der viel gesammelt hatte, keinen Überschuss. Und wer wenig gesammelt hatte, der hatte keinen Mangel. Jeder hatte gesammelt nach dem Maß seines Essens. Und Mose sagte zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum Morgen. Aber sie hörten nicht auf Mose, sondern einige ließen etwas davon bis zum Morgen übrig. Da verfaulte es durch Würmer und stank. Da wurde Mose zornig über sie und sie sammelten es morgen für morgen, jeder nach dem Maß seines Essens. Wenn aber die Sonne heiß wurde, dann zerschmolz es. Also das Gott lässt für sein Volk Manna vom Himmel regnen. Dieses Manna, dieses Brot aus dem Himmel, hat drei Bedeutungsebenen. Ja, zuerst mal ganz vordergründig betrachtet, dient dieses Manna natürlich dem Versorgen des Volkes. Es geht darum, dass die Menschen was zu essen haben und dass sie in der Wüste nicht verhungern müssen. Die zweite Bedeutungsebene ist, dass Gott durch dieses Manna auch das Vertrauen des Volkes in ihn testen möchte und dieses Vertrauen gleichzeitig auch stärken möchte. Und die dritte Bedeutungsebene ist, dass Gott dadurch auch etwas von sich selbst offenbart und etwas von seinem Charakter preisgibt. Also die erste Bedeutungsebene, wie gesagt, Gott tritt als der Versager auf, der Versorger, nicht Versager. Also Gott versorgt. Ja, das ist streng genommen ja auch nur logisch. Gott hat das Volk aus Ägypten herausgeführt. Gott hat sie auf die Reise geschickt. Er möchte sie in das Land bringen, das er ihnen versprochen hat. Diese Reise ist aber recht lang und diese Reise führt durch eine Wüste und deshalb ist das Volk auf das Versorgen durch Gott angewiesen. Ja, es gibt kein fruchtbares Land, wo sie jetzt Ackerbau und Viehzucht betreiben könnten, um sich selbst zu versorgen. Außerdem sind sie auf der Wanderschaft, das heißt, sie sind nicht besonders lange an einem Ort. Und dass Gott dann in dieser Situation als ihr Versorger auftritt, dass er Sorge dafür trägt, dass sie genug zu essen und zu trinken haben, das erscheint ja eigentlich nur logisch. Deswegen ist dieser Punkt eigentlich sehr schnell abgetan. Gott ist derjenige, der das Volk hier hingebracht hat und Gott ist derjenige, der auch Sorge dafür trägt, dass es mit dem Volk weitergeht und dass sie keinen Hunger leiden müssen. Gleichzeitig ist dieser Text aber auch sehr herausfordernd, ja, weil unweigerlich die Frage aufkommt, wo ist denn dieser Versorger eigentlich heute? Ja, wenn Gott der Versorger ist und der Geber aller guten Gaben, warum lässt er dann zu, dass in den Entwicklungsländern Menschen Hunger leiden müssen? Warum lässt Gott nicht über diesen Ländern sein Manna regnen, damit den Menschen dort geholfen wird und sie genügend zu essen haben? Ich möchte mir gar nicht anmaßen, diesen Text auf die Fragestellung hin zu untersuchen, was könnte das für Menschen in diesen Ländern bedeuten, die eben nicht genug zu essen haben? Davon habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es bedeutet, Hunger zu haben. Ich weiß nicht, was es bedeutet, so einen Text zu lesen, zu realisieren, dass Gott sein Volk versorgt, während ich gleichzeitig mit ansehen muss, wie mein Kind neben mir verhungert. Davon mache ich mir kein Bild. Und deswegen möchte ich es gar nicht erst versuchen, den Text aus diesem Blickwinkel zu lesen. Was ich aber berücksichtigen kann und auch möchte, ist die Frage, was bedeutet das für uns? Ja, was bedeutet das für uns als die Reichen in den Industriestaaten? Für uns, die wir uns vielleicht alle diese Frage schon mal gestellt haben, warum lässt Gott das alles zu? Warum greift er nicht helfend ein? Aber ich bin davon überzeugt, dass diese Frage eigentlich die falsche Frage ist. Ja, als Gott seinem Volk das Manna gegeben hat, da hat er ihnen genau so viel gegeben, wie sie brauchten. Das Volk musste sich nicht um das Essen streiten. Sie haben gesammelt und es hat für alle für einen ganzen Tag gereicht. Es war sogar mehr als genug da. Kann uns ja noch berichtet werden, was mit dem Manna passiert ist, dass das Volk nicht aufgesammelt hat. Das ist geschmolzen. Also es war mehr da, als gebraucht wurde. Gott gibt auch heute noch mehr als genug. Das Problem in unserer heutigen Zeit ist nur, dass wir nicht in der Lage sind, das, was Gott uns gibt, gerecht aufzuteilen. Es gibt heute mehr als genug Lebensmittel für die Menschen, die auf der Welt leben. Ich habe im Internet eine Aussage gefunden von Markus Hofreiter, das ist ein Professor am Institut für Wirtschaftsentwicklung in Wien. Und der behauptet, dass die weltweite Nahrungsmittelproduktion heute so hoch ist, dass theoretisch auf jeden Menschen auf diesem Planeten 4000 Kilokalorien entfallen würden. Und das, obwohl wir eigentlich nur 2100 Kilokalorien am Tag brauchen. Das heißt, uns steht nicht nur deutlich mehr zur Verfügung, als wir brauchen würden, um satt zu werden, uns steht sogar noch deutlich mehr zur Verfügung, als gebraucht würde, um damit jeden Menschen auf unserem Planeten satt zu bekommen. Trotzdem hungern rund 925 Millionen Menschen auf der Welt. Das grundlegende Problem am Welthungerproblem ist also nicht, dass nicht genug Essen da ist, sondern das Problem sind wir. Das Problem ist unsere Gier, dass wir das, was wir haben, lieber wegwerfen, um die Preise nicht kaputt zu machen, anstatt dass wir es abgeben. Aber wenn wir lernen, von dem Überschuss, den wir haben, was abzugeben, dann ist schon viel gewonnen. Wenn wir als die Wohlhabenden in den Industrieländern Patenschaften übernehmen für Kinder in Entwicklungsländern, dann wäre schon viel gewonnen. Ja, dann hätten wir die Besitztümer gerecht verteilt und hätten das, was Gott uns anvertraut hat, verantwortungsvoll weitergegeben. Das Volk Israel darf erleben, dass Gott sie versorgt. Und auch wir dürfen das immer wieder erleben. Ja, bei uns regnet es zwar kein Manna vom Himmel, aber trotzdem erleben wir, dass wir alles haben, was wir brauchen. Ja, sogar noch viel mehr als das, was wir brauchen. Wir haben so viel, dass wir es uns sogar leisten können, Geld dafür auszugeben, andere Länder zu bereisen und dort Urlaub zu machen. Wir müssen uns nur mal umgucken hier, wie leer es ist im Vergleich zu anderen Sonntagen, wie viele von uns zurzeit im Urlaub sind. Für viele von uns steht der Urlaub noch bevor. Wir fahren morgen und ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Und das ist toll, dass wir uns das leisten können. Wir können Gott unglaublich dankbar sein, dass er uns so reich beschenkt hat und dass er uns das alles ermöglicht. Und wir können ihm unsere Dankbarkeit dadurch zeigen, dass wir zu seiner Ehre das, was er uns gegeben hat, gerne mit anderen teilen. Dass wir von dem Überschuss, den wir haben, ein bisschen abgeben, um auch den Menschen, die nicht so viel haben wie wir, eine Grundversorgung mit dem Wichtigsten, was sie zum Leben brauchen, sicherzustellen. Wir dürfen Gottes gute Gaben genießen in vollen Zügen. Aber unser Wohlstand bringt eben auch eine gewisse Verantwortung mit sich. Aber wie ich bereits gesagt habe, Gott gibt das Manna nicht nur für einen vollen Bauch, sondern das Manna hat auch noch weitere Bedeutungen. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist das Vertrauen. Ja, das Volk Israel steht vor der Wüste. Und mit der Aussicht auf die Wüste hat jetzt ihr persönliches Wohlergehen für sie die allerhöchste Priorität. Wenn dieses Wohlergehen nicht gesichert ist, dann führt das unweigerlich dazu, dass die Menschen anfangen, sich Sorgen zu machen. Und wer anfängt, sich Sorgen zu machen, der ist anfällig für Anfechtungen. Und das ist genau das Gegenteil vom Vertrauen auf Gott. Und deswegen möchte Gott hier zweierlei. Zum einen möchte er das Vertrauen des Volkes auf die Probe stellen. Ja, Gott testet, das ist der zweite Punkt der Predigt. Gott testet und er möchte das Vertrauen des Volkes stärken. Und das ist auch bitter nötig. Aber wir müssen uns nur mal die Situation vor Augen führen, die wir da gerade vorfinden. Das Volk steht vor der Wüste. Das ist einen knappen Monat, nachdem Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und was ist in dieser Zeit alles passiert? Ja, zuerst mal natürlich die sensationelle Befreiung aus der Sklaverei. Dann das Schilfmeerwunder. Gott hat vor den Augen des Volkes vor ihnen das Meer geteilt, dass sie trockenen Fußes durch das Meer gehen konnten. Dann hatten sie Durst und Gott hat ihnen aus einem Felsen Wasser geschenkt. Das haben sie alles innerhalb des letzten Monats erlebt. Aber das ist alles irgendwie schon wieder vergessen. Ja, sie stehen vor der Wüste und sie kriegen es direkt mit der Angst zu tun, weil sie befürchten, dass sie jetzt elendig in dieser Wüste verhungern werden, weil sie nicht wissen, was sie essen sollen. Das lässt natürlich einige Rückschlüsse darauf zu, wie das Volk zu Gott gestanden hat. Aber bevor wir jetzt hier den mahnenden Zeigefinger erheben, sollten wir erstmal auf uns selber gucken. Und wenn wir das tun, werden wir feststellen, dass wir gar nicht so anders sind. Ja, dem Volk geht es gut. Nach 400 Jahren Gefangenschaft und Zwangsarbeit in einem fremden Land hat Gott ihnen endlich die Freiheit geschenkt und sie fangen gleich wieder an zu jammern. Im Angesicht der Wüste sehnen sie sich jetzt sogar nach Ägypten zurück. Ja, was muss das für ein Schlag ins Gesicht für Gott gewesen sein? Aber wie gesagt, ja, wir sind auch nicht anders. Uns geht's hier in Deutschland unglaublich gut. Wir leben in Freiheit. Wir genießen Religionsfreiheit, wir genießen Versammlungsfreiheit. Wir leben in einer Demokratie, wir werden nicht unterdrückt. Wir haben obenhin noch eine ganze Menge Wohlstand. Wir leben in einem Sozialstaat, in dem niemand Hunger leiden muss, in dem jeder gut auskommen kann. Und trotzdem ertappe ich mich selbst immer wieder dabei, dass ich anfange zu jammern. Gott, warum muss das denn jetzt passieren? Warum muss ich jetzt krank sein? Warum muss eins der Kinder krank sein? Statt dass ich mich freue und dankbar dafür bin, dass die medizinische Versorgung in unserem Land so gut ist, dass es gar nicht so schlimm ist in den meisten Fällen, wenn man krank wird. Oder warum geht es dem so gut? Warum hat der so viele tolle Sachen? Die hätte ich auch gerne und ich kann mir das nicht leisten. Statt dass ich dankbar bin für die vielen guten Sachen, die Gott mir geschenkt hat. Oder warum muss ausgerechnet jetzt das Auto kaputt gehen? Statt dass ich dankbar bin dafür, dass ich ein Auto habe, dass ich mobil bin. Obwohl ich von Gott überreich beschenkt bin, bin ich leider ganz schnell dabei, dass ich anfange zu jammern, mich zu beschweren, weil ich der Meinung bin, es geht mir noch nicht gut genug. Aber zum Glück kennt Gott unsere menschlichen Probleme, die wir ganz oft damit haben, ihm zu vertrauen. So wie das eben hier auch bei dem Volk der Fall ist. Ja, Gott ist ein sehr geduldiger Lehrmeister und er tritt hier als sehr geduldiger Lehrmeister auf. Er schenkt ihnen noch ein weiteres Wunder. Er schenkt ihnen Brot, das vom Himmel für sie auf die Erde regnet. Aber er verbindet das mit einer Anweisung, und zwar die Anweisung, immer nur so viel zu sammeln, dass es für den Tagesbedarf reicht und nicht mehr. Und das ist wichtig, weil dieses tägliche Wunder, das Gott tut, auch das tägliche Vertrauen des Volkes in das Handeln Gottes voraussetzt. Das Volk hält sich aber nicht sofort daran. Ja, einige gehen trotzdem los und widersetzen sich gegen die Anweisung Gottes und sammeln mehr und verwahren Manna für den nächsten Tag. Aber dieses Manna wird dann faulig und wird ungenießbar und kann eigentlich nur noch weggeworfen werden. Und diese Erfahrung war aber wichtig und Gott lässt das zu. Es wird hier nicht erwähnt, dass Gott wütend ist. Mose ist wütend darüber, dass die Israeliten mehr gesammelt haben. Gottes Zorn wird hier gar nicht erwähnt. Diese Erfahrung war wichtig, weil das Volk dadurch merkt, dass es ihnen nichts bringt, sich gegen die Anweisung Gottes zu stellen, sondern das Vertrauen eben wichtig ist, dass er sie Tag für Tag aufs Neue versorgt. Natürlich sind die Israeliten dadurch keine Meister im Vertrauen geworden. Sie straucheln immer wieder. Wenn wir das Alte Testament mal weiterlesen, fällt auf, dass sie teilweise sogar massiv straucheln. Aber auch darin unterscheiden sie sich wieder in nichts von uns auch. Ja, Glaube ist letzten Endes immer ein Risiko. Egal wie oft Gott sich uns offenbart, eine hundertprozentige Sicherheit werden wir niemals haben. Glaube ist immer ein sich fallen lassen ins Ungewisse im Vertrauen darauf, dass Gott dann letzten Endes wirklich führen wird. Und das ist nicht immer leicht. Besonders dann nicht, wenn wir selbst ganz klare Vorstellungen davon haben, wie es für uns weitergehen soll und nicht offen dafür sind, dass Gott vielleicht andere Pläne hat. Dann ist das Vertrauen ganz besonders schwer. Aber Gott erwartet trotzdem von uns, dass wir ihm vertrauen und dass wir uns immer wieder neu fallen lassen und vertrauen. Und das stellt er auch immer wieder auf die Probe. Ich kann beides aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es einmal nichts Besseres gibt, als Gott wirklich in allen Lebenslagen zu vertrauen, aber auch, dass es unglaublich schwer ist, das immer aufrecht zu erhalten. Ja, für mich war so ein Fallenlassen die Entscheidung, zur Bibelschule zu gehen. Ich hatte einen festen Job. Bei der nächsten Vertragsverlängerung hätte ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen. Der lag fast schon unterschriftsreif in der Schublade. Ich hatte Aufstiegschancen in der Firma, aber ich habe die Anstellung gekündigt und bin zur BTA gegangen. Ganz abgesehen davon, dass ich in der Firma nicht glücklich war und dass ich Bibelschule schon vor der Ausbildung machen wollte, war es für mich trotzdem ein Sprung ins Ungewisse, besonders weil ich eben nicht die Zusage für 3 Jahre bekommen habe, für die ich mich eigentlich beworben habe, sondern zunächst mal nur für 1 Jahr. Da bin ich dann doch nochmal ins Zweifeln gekommen. Aber dass ich diesen Schritt dann gemacht habe und dass ich zur BTA gegangen bin, diesen Schritt habe ich eigentlich nie bereut. Auch wenn Gott mein Vertrauen zwischendurch immer wieder mal auf die Probe gestellt hat, weil dann zwischendrin das Geld das ein oder andere Mal recht knapp wurde. Als der Abschluss kam, habe ich mein Zeugnis nicht bekommen, weil ich das Schulgeld noch nicht bezahlen konnte. Das kam dann erst später. Dann kam die Arbeitslosigkeit. Aber in all dem hat Gott sich als treu erwiesen und hat diesen Weg, den ich gegangen bin, immer wieder bestätigt. Aber trotz dieser Erlebnisse muss ich auch ehrlich sagen, es gibt auch nichts Schwierigeres, als Gott in allen Lebenslagen immer voll zu vertrauen. Das erlebe ich auch jetzt wieder. Ihr kennt das Prinzip von SRS, dass ich selbst verantwortlich bin, dafür mir einen Spenderkreis aufzubauen, der für meine Gehaltskosten aufkommt. Und das setzt Vertrauen voraus. Und das ist nicht immer leicht. Besonders, wenn ich mir die aktuelle Situation angucke. Im Moment sieht es so aus, dass die Hälfte des Geldes da ist. Die andere Hälfte muss bis zum Jahresende da sein, weil dann eventuell, wenn es nicht da ist, eben auch meine Anstellung reduziert werden könnte. Das ist eine ganz schöne Herausforderung und da fällt es mir nicht immer leicht, dann entspannt in die Zukunft zu blicken und davon auszugehen, Gott wird das schon machen, Gott wird das schon regeln. Teilweise kommen mir da doch ganz massive Zweifel, besonders je weiter die Zeit fortschreitet und ich sehe, dass der Dezember immer näher kommt. Aber auch gerade, weil es mir oft selber nicht so leicht fällt, bin ich froh, dass ich genauso wie das Volk Israel auch Gott als einen geduldigen Lehrmeister erleben darf. Als jemand, der mir genau zur richtigen Zeit, genau dann, wenn ich es brauche, auch immer wieder eine Ermutigung zukommen lässt. Und das führt letzten Endes dazu, dass ich eben doch am Vertrauen festhalte. Und deshalb kann ich euch aus meinem eigenen Ringen heraus Mut machen, am Vertrauen festzuhalten. Mut machen, tatsächlich diesen Sprung ins Ungewisse immer wieder zu wagen und wirklich ganz auf Gott zu vertrauen. Denn auch wenn dieser Sprung ins Ungewisse geht und der Ausgang nicht immer sicher ist, und vor allem auch, wenn der Ausgang nicht immer das ist, was wir selbst vielleicht gerne haben wollen, was wir uns selbst vorstellen, kann ich euch aus Überzeugung und aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es sich letzten Endes immer lohnt, das zu tun. Und dieses Vertrauen in Gott ist noch mal mehr gerechtfertigt, wenn wir uns jetzt noch die dritte Bedeutungsebene angucken, nämlich, dass Gott durch das Manna etwas von sich selbst offenbart oder wie er sich offenbart. Ja, zunächst mal fällt hier auf, das habe ich schon erwähnt, dass Gott an keiner Stelle wütend ist auf sein Volk. An anderen Stellen wird der Zorn Gottes auch thematisiert und das wird nicht schön geredet, aber hier ist keine Rede davon. Und auch als einige aus dem Volk gegen die klare Anweisung Gottes verstoßen und doch Manna für den nächsten Tag übrig behalten, ist keine Rede davon, dass Gott wütend ist. Ja, Gott zeigt hier in ganz besonderer Weise seine Güte, seine Geduld und seine Gnade für das Volk und dadurch letzten Endes auch für uns. An zweiter Stelle tritt Gott, wie bereits erwähnt, als Versorger auf. Gott offenbart sich als der Versorger seines Volkes. Ja, das ist nicht nur deshalb wichtig, weil das Volk dadurch was zu essen bekommt, sondern das ist auch für die Zukunft wichtig, für das Leben im Land Kanaan. Darauf bereitet sich das Volk schließlich vor, weil Gott geht als Versorger mit ihnen in das Land Kanaan. In der damaligen Kultur war das so, dass es ganz viele verschiedene Götter gab, die für unterschiedliche Lebensbereiche zuständig waren. Das kannte das Volk Israel aus Ägypten, das haben sie 400 Jahre mitbekommen. Und von daher hätte jetzt ja schnell der Eindruck entstehen können, dieser Gott, der jetzt bei ihnen ist, der sie führt und der sie versorgt, das ist ein Wüstengott. Und wenn sie jetzt in das Land Kanaan gehen, dann brauchen sie einen anderen Gott, jemanden, der vielleicht auch Ahnung von Landwirtschaft hat. Ja, leider ist das später ja auch immer wieder vorgekommen, dass das Volk Israel dann im Land Kanaan andere Götter verehrt hat. Aber Gott zeigt sich hier schon als ein Gott, der nicht nur an die Wüste gebunden ist. Gott ist in der Lage, dem Volk aus dem Nichts heraus Nahrung zu geben. Und das kann er nicht nur in der Wüste, das kann er überall. Gott offenbart sich für das Volk Israel als der gnädige Gott und als der Versorger sowohl jetzt als auch in der Zukunft. Und er offenbart sich noch in einer anderen Art und Weise, die für das Volk damals so noch nicht ersichtlich gewesen ist, die aber für uns aus unserer heutigen Perspektive verständlich ist, weil das Manna ein Bild ist, das auf Jesus hinweist. Ich lese dazu mal einige Verse aus dem Johannesevangelium. Aus Kapitel 6, die Verse 47 bis 51. Ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot des Himmels, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Also Jesus bezeichnet sich hier als das wahre Brot, das aus dem Himmel kommt. Jesus ist das Brot des Lebens. Und dadurch eröffnet sich uns noch ein viel weiterer Horizont. Das Manna hat Gott ausschließlich für Israel gegeben. Das hat er vorher nie gemacht und das hat er auch nachher nie wieder gemacht. Das Manna war ein Wunder für das Volk Israel zur Zeit der Wüstenwanderung. Und Jesus sagt, das wahre Brot, das vom Himmel kommt, ist für alle Menschen gekommen, für alle Menschen aus allen Nationen zu allen Zeiten. Das Manna sichert das Überleben des Volkes in der Wüste. Wir lesen später, dass dann, als sie in Kanaan angekommen sind, das Manna aufgehört hat. Es sind zwar noch einige rausgegangen und haben nach Manna gesucht, es ist aber keins mehr da gewesen. Das Manna hat aufgehört. Das Volk ist an seinem Bestimmungsort angekommen. Das zentrale Heilshandeln Gottes im Alten Testament ist die Befreiung aus Ägypten und das Land Kanaan, das Gott seinem Volk schenkt. Dieses Land hat das Volk bekommen. Sie sind am Ende ihrer Wanderung und deswegen endet dann auch das Manna. Jesus sichert uns nicht nur das Überleben für einen bestimmten Zeitraum zu. Jesus schenkt uns ewiges Leben. Jesus als das wahre Brot des Himmels bietet jedem Menschen ewiges Leben in der Gegenwart Gottes an. Das ist das zentrale Heilshandeln der Bibel überhaupt. So wie Gott sein Volk Israel in das Land Kanaan geführt hat, so möchte Jesus seine Menschen, alle, die an ihn glauben, zu allen Zeiten und aus allen Nationen in sein Königreich, zu seinem Vater nach Hause bringen, um dort die Ewigkeit mit ihnen zu verbringen. Das ist das Angebot, das Jesus uns eröffnet. Und dieses Angebot gilt natürlich auch heute, nach wie vor für jeden Menschen. Und jeder, der das noch nicht angenommen hat, den lädt Jesus dazu ein, dieses Angebot anzunehmen, in das Himmelreich aufgenommen zu werden. Und diese Chance ist natürlich auch heute wieder da. Ja, wer dieses Angebot annehmen möchte, der kann zum Beispiel gleich im Anschluss an den Gottesdienst das Gesprächsangebot wahrnehmen und das festmachen. Ich möchte dich dann einfach Mut machen, diese Entscheidung nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern die Gelegenheit zu nutzen und den Sprung ins Ungewisse zu wagen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.